könnte durchaus angemessen sein, den Tod zu fürchten, wenn er eben dieses große Unbekannte ist. Aber das kann dann immer noch sein, dass es dann eben nicht zielführend ist, also dass es eben nicht Teil eines guten Lebens ist, dass man sich dann dauernd vor dem Tod auch wirklich fürchtet.
Herzlich willkommen zur 38. Ausgabe des Ethik-Podcasts Hinterfragt. Heute über die Furcht vor dem Tod. Mein Name ist Anna Goppel, neben mir steht wie immer Andreas Cassé. Hallo Andreas.
Hallo Anna.
Und zu Gast ist bei uns heute Susanne Burri. Susanne Burri ist Juniorprofessorin für praktische Philosophie an der Universität Konstanz. Und ich denke, man kann sagen, dass der Tod ihr großes oder eines ihrer großen philosophischen Themen ist. Sie hat zur Ethik des Krieges gearbeitet, zur Ethik des Tötens, forscht aber eben auch zu der Frage, welche Einstellungen wir zu unserem eigenen Tod einnehmen sollen. Und über diese letzte Frage wollen wir uns heute mit ihr unterhalten. Susanne, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, als begeisterte Zuhörerin heute auch als Teilnehmende dabei zu sein.
Susanne, die Epikureer meinten ja, dass die Furcht vor dem Tod ein ganz zentrales Hindernis für ein glückliches Leben ist. Kannst du dem etwas abgewinnen?
Ja, also ich finde das intuitiv sehr plausibel. Die Epikureer haben gesagt, dass der Tod bzw. eben unsere Furcht vor dem Tod auf grundsätzlich drei verschiedene Arten und Weisen uns von einem guten Leben abhält. Und sie haben gesagt, dass diese Angst eigentlich grundsätzlich so überwältigend ist, dass wir sie zu verdrängen versuchen. Also wir sind uns nicht immer ganz bewusst, dass wir diese Angst fühlen, obwohl wir das eigentlich konstant tun. Und wir sind dann oft nervös, gereizt, rastlos, auch irgendwo durch vielleicht ein bisschen depressiv oder traurig, ohne das genau einordnen zu können. Das ist mal ein negativer Aspekt, wie sich die Furcht vor dem Tod in unserem Leben äußert. Dann haben sie aber auch gesagt, und das finde ich besonders faszinierend, dass die Furcht vor dem Tod uns dazu bringt, dass wir gewissermaßen rastlos oder blindlings nach sozialer Anerkennung suchen. Also alle diese Dinge wie sozialer Status, Anhäufung von materiellem Reichtum, man sucht nach Macht und Bedeutung in diesem Leben. Das haben die Epikureer eingeordnet als eine negative Konsequenz vor der Angst vor dem Tod, weil wir uns mit dieser Anhäufung von Gütern und Anerkennung gewissermaßen eine Art von Unsterblichkeit zu sichern suchen, weil wir eben die Angst vor dem Tod haben. Und sie haben dann auch gesagt, das wirkt sich schädlich auf ein gutes Leben aus, weil wir eben dann keine Grenzen kennen und zu viel Reichtum und Anerkennung suchen. Und die dritte Art und Weise, wie es sich negativ auf unser Leben auswirkt, ist einfach, dass wir damit manipulierbar werden. Also wir haben diese Angst vor dem Tod. Und weil wir diese Angst haben, können uns Scharlatane oder eben Menschen, die uns manipulieren möchten, können uns mit falschen Versprechen locken und so auch ausnutzen. Also eben so diese Idee, wenn du nur dies oder das machst, wartet ein gutes, weiteres, nicht-irdisches Leben nach dem Tod auf dich. Also damit werden wir eben mit dieser Angst vor dem Tod werden wir manipulierbar.
Wir tun uns also selbst und, wie du beschreibst, vielleicht sogar der Gesellschaft keinen Gefallen, wenn wir in ständiger Furcht vor dem Tod leben. Die Epikureer haben aber ja nun nicht nur das vertreten, sondern auch noch vertreten, dass diese Furcht irrational ist. Also zum einen tun wir uns keinen Gefallen, aber es ist gleichzeitig irrational, sich vor dem Tod zu fürchten. Könntest du erläutern, mit welcher Begründung sie dieser Meinung sind?
Ja, also diese Einsicht war für die Epikureer enorm wichtig, weil das dann eben eine Lösung für unsere sozialen und persönlichen Probleme gibt. Also die Angst vor dem Tod ist dieses große Hindernis. Und dann haben sie gesagt, ach, aber stellt sich heraus, dass diese Angst irrational ist und das ist großartig, weil damit können wir ein gutes Leben gewissermaßen leben. Es ist in Reichweite. Und ihre Idee, dass die Angst vor dem Tod irrational ist, kann ziemlich einfach erklärt werden. Also sie haben einfach mal festgestellt, dass Angst vor etwas nur dann berechtigt ist, wenn dieses Etwas irgendwie schlecht ist. Es muss irgendwie ein Übel sein, also es kann nichts Gutes sein, weil sonst ist Angst irrational oder absolut nicht berechtigt und auch nichts einfach Neutrales. Und dann haben sie eben ein Argument konstruiert, wonach der Tod neutral ist. Also ein Nichts haben sie es genannt. Und ich kann das kurz erläutern, soll ich dann?
Sehr gerne.
Okay. Es beruht auf zwei Annahmen. Die erste Annahme ist einfach, dass es kein Leben nach dem irdischen Tod gibt, also dass der Tod das Ende unserer Existenz ist. Und die zweite Annahme ist einfach diejenige, dass uns nur dann etwas Gutes oder Schlechtes widerfahren kann, dass sozusagen Pluspunkte oder Minuspunkte sich auf unserem Lebenskonto anhäufen können, nur solange wir auch existieren. Also uns kann nur Gutes oder auch Schlechtes widerfahren, solange wir existieren. Und dann haben Sie schon die Schlussfolgerung gewissermaßen gehabt, dass, ach, okay, wenn der Tod unsere Existenz ja beendet, dann häuft sich auf dem Lebenskonto mit dem Tod eben nichts mehr an, also ist der Tod weder gut noch schlecht, er ist ein Nichts und wir sollten ihm gelassen gegenübertreten oder auch indifferent, also ohne irgendeine emotionale Reaktion. Er ist eben dieses Nichts, das uns nichts angeht, wie Sie so schön gesagt haben.
Jetzt gibt es in der philosophischen Debatte aber natürlich auch Leute, die meinen, es sei eben doch rational, den Tod zu fürchten. Und ein ziemlich offensichtlicher Punkt wäre da einfach der, dass uns der Tod daran hindert, weiterhin Wünsche zu erfüllen, die wir mit Blick auf die Zukunft haben. Ist das ein überzeugendes Argument gegen diese epikureische Position, dass uns der Tod nichts angeht?
Ja, also die Epikureer waren eben Hedonisten, das haben sie auch vertreten. Die Idee, dass was im Leben gut ist, ist einzig und allein Freude oder was halt zur Freude führt, dann ist das instrumentell gut. Die Freude ist das einzige intrinsische Gut und Leid oder Schmerzempfindung ist das einzige Übel. Und insofern hätten die Epikureer jemandem gesagt, der jetzt sagte, aber ich möchte weiterleben, weil ich dann meine Wünsche erfüllen kann und der Tod könnte mich daran hindern. Dann hätten sie einfach gesagt, naja, du hast die falsche Wertvorstellung gewissermaßen, weil es geht nicht um Wunscherfüllung, es geht darum, Schmerz zu vermeiden und Freude zu finden, so viel wie möglich, eben dass die Bilanz des Lebens möglichst gut aussieht.
Und hältst du diese Position für überzeugend? Also würdest du dieses hedonistische Bild kaufen, dass das, was zählt, nur subjektives Glücksempfinden ist und unsere Wunscherfüllung, soweit sie über dieses Glücksempfinden hinausgeht, irgendwie irrelevant ist?
Puh, das finde ich eine enorm schwierige Frage. Also ich glaube, ich bin lange Zeit Hedonistin gewesen, jetzt vielleicht ein bisschen weniger. Aber es gibt noch eine dritte Art von Theorien zu einem guten Leben oder was das persönliche Wohlergehen ausmacht. Also eben das eine ist Hedonismus oder andere Theorien, die sich auf mentale Zustände beschränken. Dann gibt es diese Wunsch- oder Zielerfüllungstheorien, wo ein menschliches Leben besser ist zu dem Grad, wo mehr oder wichtigere Ziele erreicht wurden. Das ist eben die zweite Art von Theorie zum persönlichen Wohlergehen. Aber dann gibt es auch noch diese Gütertheorien. Auf Englisch nennt sich das Objective List Theories, wo dann stipuliert wird, dass es nicht nur um gute oder eben die Vermeidung von schlechten mentalen Zuständen, aber nicht auch nur um Zielerfüllung geht, sondern es gibt eben Dinge im Leben, die wichtig zu einem guten Leben sind, unabhängig davon, ob sie sich besonders gut anfühlen und auch unabhängig davon, ob sie ein erklärtes Ziel der jeweiligen Person sind. Also zum Beispiel gute Freundschaften pflegen gehört zu einem guten Leben, egal ob das diejenige Person auch besonders wichtig findet. Und ich glaube, ich bin vielleicht am ehesten auf dieser Gütertheorie-Seite gelandet. Aber was vielleicht wichtiger ist, also du, Andreas, hast jetzt gesagt, also wenn man an Zielerfüllung glaubt als Bestandteil des persönlichen Wohlergehens, dann scheint der Tod plötzlich wieder ein Übel zu sein. Aber man kann auch Hedonistin sein und dennoch kann der Tod wieder als ein Übel erscheinen. Und das ist sozusagen der große Fortschritt, könnte man sagen, in der philosophischen Diskussion. Also, dass man die Epikureer gewissermaßen widerlegt hat und gesagt hat, ach, selbst wenn du Hedonist bist, der Tod kann durchaus ein Übel sein. Also, dass die Epikureer total falsch gelegen haben, selbst wenn man ihnen den Hedonismus zugesteht.
Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Also, die Idee ist jetzt, ein gutes Leben, da geht es ausschließlich darum, subjektives Glücksempfinden anzuhäufen. Und dennoch so jetzt das Argument, ist der Tod schlecht für uns? Weshalb?
Ja, also die Grundidee ist die Deprivationstheorie. Und am einfachsten lässt sich das an einem Beispiel erklären. Also nehmen wir an, wir sind alle Hedonisten, es geht nur um Schmerzvermeidung und Freude im Leben. Und da haben wir Ferdinand, der geht heute überquert die Straße und wird von einem Bus überfahren und ist auf der Stelle tot. Und jetzt könnte man mit den Epikureern sagen, naja, jetzt hat er aufgehört zu existieren, nichts Gutes, nichts Schlechtes widerfährt ihm, sein Tod ist einfach nur neutral. Aber die Deprivationstheoretiker sagen aber, naja, wir müssen uns jetzt fragen, was wäre, wenn er nicht gestorben wäre. Also man muss diese kontrafaktische Untersuchung einleiten, könnte man sagen. Und es könnte ja sein, dass Ferdinand ein langes Leben gelebt hätte, 80 Jahre alt geworden wäre. Jetzt ist er nur 20 Jahre alt geworden. Und dann könnte man sagen, dann war der Tod ein Übel für ihn, weil die Alternative sehr viel mehr Freude für ihn bereitgehalten hätte. Also das Problem ist, dass jeder Tod ein Leben beendet. Und wenn der Tod nicht eingetreten wäre, hätte man ein anderes Leben gelebt. Und daher, so die Deprivationstheoretiker, kann jeder Tod ein Übel, aber auch eine Wohltat, ein Gut sein, weil er ein anderes Leben gewissermaßen verhindert, nämlich dasjenige Leben, das man gelebt hätte, wenn dieser Tod eben nicht eingetreten wäre. Und die Idee ist, da kann man auch Hedonist sein, ist ja möglich, dass einem sehr viel Freude vorenthalten wurde durch den eigenen Tod. Und daher war der Tod dann ein Übel.
Aber muss es nicht auch jemanden geben, für den der Tod ein Übel ist? Und jetzt, wenn jemand stirbt und diese Freude oder die Momente des Glücks nicht mehr eintreten werden, für wen ist das schlecht? Die Person, die gestorben ist, existiert ja nicht mehr. Das scheint ja auch eine Idee, die Epikureer gehabt haben zu sein. Und ist das nicht vielleicht ein Einwand, dem diese Deprivationstheoretiker noch etwas Zusätzliches entgegenstellen müssen?
Ja, das ist ein sehr philosophisches wirklich Problem, mit dem sich die Deprivationstheoretiker auch auseinandergesetzt haben. Und Thomas Nagel, ein früher oder bekannter auch Deprivationstheoretiker, hat einfach gesagt, nicht alles Übel und nicht alles Gute muss sich an einem gewissen Zeitpunkt festmachen lassen. Und wenn man ein schlechteres Leben gelebt hat, als man hätte leben können oder als man unter anderen Umständen gelebt hatte, dann sagt er, dann kann das eben atemporal gut oder schlecht sein. Und John Broom hat dazu ein Beispiel oder eine Analogie geliefert, die ich hilfreich finde, aber man kann auch sagen, Also er hat gesagt, stellen Sie sich vor, ich schreibe ein Buch, das hat 250 Seiten. Jetzt muss ich es kürzen, weil der Verlag sagt, es darf nur 220 Seiten lang sein. Jetzt kürze ich es also und jetzt ist die Frage, wo ist das Buch nun kürzer, wenn ich das mit den 220 Seiten in den Händen halte? Und da sagt er, das kann man dann nicht mehr an einem Ort unbedingt festmachen, aber es stimmt eben dennoch, dass das Buch jetzt kürzer ist. Das ist sein Versuch einer möglichst hilfreichen Analyse.
Nun hast du dargelegt, wie die Deprivationstheoretiker ihre These begründen würden. Teilst du ihre Position mit ihrer Begründung?
Als ich das erste Mal diese Deprivationstheorie gelesen habe, fand ich, naja, das stimmt, das kann man kaum widerlegen, da haben sie eigentlich recht. Aber irgendwie ist es nicht befriedigend. Es fängt nicht wirklich das ein oder nur ein Teil dessen ein, was wir empfinden, wenn wir den Tod als etwas Schlechtes empfinden. Und interessanterweise gibt es die Philosophin Kyla Draper, die vor etwa 10 Jahren argumentiert hat, naja, die Deprivationstheoretiker haben vielleicht recht, dass der Tod auf eine gewisse Art und Weise ein Übel sein kann, eben wenn er uns ein besseres Leben vorenthält. Aber dann hat sie argumentiert, aber diese Art von Übel ist nicht ein Übel, wovor man sich rationalerweise fürchten kann. Also wenn die Deprivationstheoretiker recht haben, bedeutet das noch nicht, dass wir den eigenen Tod fürchten sollten. Und in dem Sinne behalten die Epikureer ja doch recht. Also der Tod ist nun zwar gewissermaßen ein Übel, aber nicht ein Übel, vor dem man sich rationalerweise fürchten kann. Und dann sind all diese negativen Konsequenzen hoffentlich wieder zurückgestuft. Also die treffen dann nicht ein, weil auch wenn er ein Übel ist, ist es dann eben nicht etwas, wovor man sich fürchten muss.
Kannst du doch noch ein bisschen genauer erklären? Also die Idee ist dann, dass es Übel gibt als Reaktion, auf die Furcht angebracht ist, und andere Übel, für die Furcht keine angebrachte Reaktion ist.
Genau, also dass etwas ein Übel ist, philosophisch gesagt würde man sagen, ist notwendig, dass man sich davor fürchten darf, aber es ist eben nicht hinreichend. Und Kyla Draper sagt, wenn etwas nur vergleichsweise ein Übel ist, also auf keine andere Art und Weise, außer dass es uns Gutes vorenthält, dann ist Furcht irrational. Und sie hat ein sehr schönes Beispiel. Sie sagt, stell dir vor, nach 2 Wochen im Büro sind deine Schultern sehr verspannt und du buchst eine Massage im House of Swedish Massage. Dort sind 2 Therapeuten tätig. Der eine ist B, Björn, man kann sich das merken, als der Bessere, und dann Sven, der Schlechtere. Und du buchst die Massage und dir wird Sven zugeteilt, also der Schlechtere. Aber die sind beide exzellent. Also die Massage, die du bald von Sven erhalten wirst, ist wirklich sehr gut. Sie wird deine Verspannungen lösen und du kannst danach wieder beschwingt nach Hause gehen. Aber wenn du jetzt die Massage von Björn hättest, dann wäre das noch ein bisschen besser. Und dann, sagt Draper, haben wir nun eine Situation genau wie der Tod, wenn du die Massage von Sven erhältst, weil sie ist nur vergleichsweise ein Übel. Sie ist auf keine andere Art und Weise schlecht, als dadurch, was sie dir vorenthält, weil hättest du nicht die Massage von Sven erhalten, hättest du eben die noch etwas bessere Massage von Björn erhalten. Und dann, sagt Draper, jetzt kannst du versuchen, diese Massage zu vermeiden und vielleicht doch Björn zu buchen. Das wäre rational. Also Vermeidungstaktiken, Vermeidungsstrategien sind absolut rational. Aber dass du dich vor der Massage von Sven fürchtest, das wäre lächerlich, irrational. Das ist offensichtlich nicht etwas, das wir so absegnen würden, weil es ist ja, wie stipuliert, eine sehr gute Massage. Also wenn etwas nur vergleichsweise ein Übel ist, lohnt sich Furcht davor nicht oder Furcht davor ist dann eben nicht angebracht.
Und das würde bedeuten, dass eigentlich alle Argumente, die sich auf das beziehen, was nach dem Tod nicht mehr kommt, irgendwie ungeeignet sind, die Rationalität der Furcht vor dem Tod zu begründen.
Ja, also gewissermaßen ja, weil Draper sagt dann, nur wenn in der tatsächlichen Welt, also in der Welt, in der wir tatsächlich leben, die Folgen von etwas irgendwie negativ sind. Also man kann negative Folgen aufzeigen in diesem tatsächlichen Leben. Dann kann sich Furcht allenfalls lohnen, kann Furcht allenfalls angebracht sein. Und die Deprivationstheoretiker gestehen gewissermaßen zu, dass der Tod das Ende der Existenz ist. Also auf den ersten Blick scheint es genauso, wie du jetzt gesagt hast. Aber vielleicht nur auf den ersten Blick.
Wenn wir also annehmen, dass es nicht rational ist, sich vor dem Tod zu fürchten, aufgrund dessen, was danach nicht mehr kommt, suchen wir nach einer Alternative. Und eine Idee, die du in deinem Aufsatz vorbringst, den wir zur Vorbereitung des Gesprächs gelesen haben, ist, dass wir Grund haben, uns vor dem Tod zu fürchten, aufgrund dessen, was danach kommt. Kannst du das etwas besser erläutern?
Ja, also hier nehme ich einfach mit den Epikureern und allen, mehr oder weniger, ich glaube wirklich allen zeitgenössischen Philosophen, die derzeit zum Thema arbeiten, Anstoß mit der ersten Annahme, die die Epikureer getroffen haben, nämlich, dass der Tod das Ende unserer Existenz ist. Und ich habe noch keinen zeitgenössischen Philosophen oder Philosophin, außer vielleicht mir selbst, gefunden, die diese Annahme dann anzweifelt. Und ich glaube, diese Annahme, dass der Tod das Ende unserer Existenz ist, die macht sehr viel Sinn, wenn man wirklich nur der Frage nachgehen will, ob der Tod ein Übel ist. Weil wenn man das offen lässt und sagt, keine Ahnung, was der Tod ist, vielleicht geht es danach weiter, wahrscheinlich nicht, wer weiß das schon, dann lässt sich die Frage, ob der Tod ein Übel ist, kaum fassen, weil man sagt, ja, ja, es kommt immer darauf an, was nach dem Tod kommt und wenn was Gutes kommt, ist er natürlich kein Übel und wenn was Schlechtes kommt, ist er deswegen ein Übel. Also wenn man einfach diese Frage diskutieren will, kann man das durchaus stipulieren. Dann kann man sagen, wir wissen nicht, ob der Tod das Ende unserer Existenz ist. Nehmen wir mal an, er wäre es, kann er dann irgendwie schlecht sein? Also da macht diese Annahme Sinn. Aber ich glaube, wenn wir über Furcht, angemessene Furcht diskutieren, muss man diese Annahme wieder zur Seite schieben und eingestehen, was ich glaube, ist auch Tatsache, nämlich, dass der Tod etwas Unbekanntes ist, vielleicht sogar das große Unbekannte, wo man natürlich sagen kann, wir haben keinen Grund anzunehmen, aufgrund der heutigen, sagen wir, wissenschaftlichen Einsichten, dass es eine immaterielle Seele gibt. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass es irgendwie nach dem Tod weitergeht, aber wir wissen es eben nicht. Also es ist noch niemand wieder von den Toten zurückgekommen. Niemand kann mit Gewissheit sagen, was nach dem Tod passiert. Und das macht den Tod, ich glaube, auf zwei Arten furchterregend. Einerseits, weil es möglich ist, dass danach etwas Schlechtes folgt. Es ist nicht ausschließbar, dass danach etwas Schlechtes folgt. Und ich glaube, auch die Religionen haben ihren Beitrag geleistet. Vielleicht, weil sie uns manipulieren wollten, aber sie haben jedenfalls ihren Beitrag geleistet, dass wir uns relativ bildlich vorstellen können, dass etwas Schlechtes nach dem Tod passieren könnte. Also kann man sich davor fürchten. Aber es gibt noch eine weitere Furcht, die durch Unbekanntes ausgelöst wird. Und in der ökonomischen Entscheidungstheorie läuft das auf Englisch unter dem Titel Ambiguity Aversion. Also wir haben allgemein eine Abneigung gegenüber Ereignissen oder Vorfällen, die wir schlecht einschätzen können, sodass wir zum Beispiel nicht mit gutem Grund Wahrscheinlichkeiten mit gewissen möglichen Folgen verknüpfen können. Also wir kontrollieren gern, wir kalkulieren gern, und wenn etwas einfach unbekannt ist und sich nicht mal in Wahrscheinlichkeiten fassen lässt, dann löst das zusätzlich, ich glaube auch berechtigterweise, eben diese Angst auch vor Kontrollverlust, Angst aus. Und wenn wir zum Beispiel an die Corona-Pandemie ganz am Anfang zurückdenken, jedenfalls mir ist das ganz klar so gegangen, da war die Angst wirklich noch viel größer, weil es einfach auch noch nicht fassbar war. Man hatte so ein paar News, dass in China viele Menschen sterben, aber man hatte keine Ahnung, was die Wahrscheinlichkeiten sind, wie schnell sich das Virus übertragen lässt. Und diese Abneigung, glaube ich, bezieht sich dann eben auch auf den Tod, gerade weil er so nicht fassbar ist.
Es genügt das, also das Unbekannte, oder ist es das Unbekannte mit der Möglichkeit, dass da was Schlechtes passiert?
Ich glaube, es muss das Unbekannte mit der Möglichkeit etwas Schlechtem sein, das stimmt. Also wenn man absolut ausschließen kann, dass es einfach besser oder hervorragend sein kann, vielleicht können wir sagen, also wir wissen nicht, ob Sven oder Björn die Massage, dann wäre Angst wieder nicht angebracht. Ja, also die Möglichkeit eines schlechten Ausgangs, glaube ich, muss bestehen, damit diese Ambiguity Aversion, diese Abneigung gegenüber dem schwer fassbaren rational oder angemessen ist. Ja.
Aber wäre es dann nicht rational, uns vor all möglichen Dingen zu fürchten, für die wir keine Evidenz haben oder gegen die wir keine Evidenz haben, aber die möglicherweise schlecht sind? Ein Beispiel, über das wir im Vorfeld gesprochen haben, ist es zum Beispiel rational, in jedem Moment eine plötzliche Strafe Gottes zu fürchten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das, also was ich bisher argumentiert oder was ich gesagt habe, würde tatsächlich den Schluss zulassen, ja, dass das rational ist. Aber was mir jetzt einfällt, ist, dass man vielleicht, dass rational auch ein Begriff ist, wo man noch etwas spezifischer sein muss. Also ich habe rational jetzt noch nicht wirklich definiert, aber ich habe es immer so benutzt, dass es ist dem Phänomen angemessen. Und man könnte sagen, ja, vielleicht ist es in dem Sinne nicht irrational, dass wenn man überlegt, dass jederzeit eine plötzliche Strafe Gottes möglich wäre, dass man dann eine gewisse Furcht empfindet. Aber man kann auch noch sagen, dass eine Emotion dann rational ist, wenn sie uns hilft, ein gutes Leben zu leben. Also dann wäre sie so mehr im Sinne in unserem eigenen Interesse, dass wir diese Emotion empfinden, weil sie uns hilft, ein besseres Leben zu führen. Und wenn man auf diese Art von rational vielleicht wieder fokussiert, dann kann man sagen, sich jederzeit vor einer Strafe Gottes zu fürchten, ist nicht zielbringend, das hilft uns nicht, ein gutes Leben zu leben. Und die Epikureer machen ja interessanterweise diese Unterscheidung, also sie sagen, es ist nicht zielführend für ein gutes Leben, wenn man den Tod fürchtet, und dann sagen sie, und glücklicherweise ist es auch gar nicht angebracht oder angemessen, den Tod zu fürchten. Und was ich jetzt vielleicht gesagt habe, ist, es könnte durchaus angemessen sein, den Tod zu fürchten, wenn er eben dieses große Unbekannte ist. Aber das kann dann immer noch sein, dass es dann eben nicht zielführend ist, also dass es eben nicht Teil eines guten Lebens ist, dass man sich dann dauernd vor dem Tod auch wirklich fürchtet.
Vielleicht zu dieser Angemessenheit noch eine Frage. Wenn es angemessen ist, sich vor dem Tod zu fürchten, ist es dann eigentlich unangemessen, wenn einige Leute das nicht tun? Also wenn wir uns ein Individuum vorstellen, das wahnsinnig rationalistisches, von der Naturwissenschaft geprägtes Weltbild hat und sagt, ich bin mir völlig sicher, es gibt keine unsterbliche Seele, nach dem Tod kommt das Nichts, damit bin ich irgendwie okay, ich fürchte mich nicht vor dem Tod. Ist das eine unangemessene Reaktion oder sind einfach beide Reaktionen angemessen?
Gute Frage. Ich glaube, da kann man auch wieder unterscheiden, wie das die Philosophen halt dauernd tun. Ich würde sagen, wenn man einfach die Überzeugung fix hält, könnte man sagen, dann ist die fehlende Angst angemessen. Was eigentlich nicht angemessen ist, meiner Ansicht nach, ist diese Überzeugung. Also ich glaube, man sollte eben nicht so überzeugt sein. Und dann könnte man wieder sagen, alles in allem ist eben die Angst angemessen, weil die Überzeugung nicht angemessen ist. Aber wenn man einfach sagt, jemand hat diese Überzeugung, dann ist es auch angemessen, dass er dann keine Angst empfindet.
Wir sind schon fast am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich möchte aber vielleicht mit einer Frage enden, die fast so ein bisschen in die gefürchtete philosophische Lebensberatung geht. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du ja so eine gewisse Sympathie für die epikureische These, dass wir uns manchmal unglücklich machen, wenn wir Angst vor dem Tod haben. Gleichzeitig vertrittst du die Ansicht, dass es eben doch rational angemessen ist, Angst vor dem Tod zu haben. Hast du irgendeinen Vorschlag, wie wir damit umgehen? Also gibt es irgendeine Art, die Angst vor dem Tod dann doch im Zaum zu halten, um ein nicht allzu unglückliches Leben deshalb zu führen?
Ja, damit beschäftige ich mich wirklich. Das finde ich eine spannende Frage. Eben weil ich die epikureische Angst vor der Angst vor dem Tod plausibel finde. Also ich glaube, es könnte diese negativen Auswirkungen geben. Wenn wir einfach den Tod als das große Unbekannte fassen, dann scheint mir, dass es so wie eine Gegenseite, einen Gegenpol zur Angst gibt, nämlich die Hoffnung. Also wenn man wirklich nicht einfach sagt, ist ja klar, dass der Tod unsere Existenz beendet, sondern vielleicht, ist nicht wahrscheinlich, aber vielleicht ist es ja möglich, dass das so wie ein transformatives Erlebnis ist, wo wir auf der anderen Seite doch noch erkennbar als wir selbst wieder rauskommen, dann kann das auch neugierig machen, Hoffnung. Also nur Angst gegenüber einem wirklich Unbekannten ist ja dann vielleicht nicht angebracht. Das ist das eine. Aber andererseits glaube ich, dass wir uns auch vor dem Tod fürchten, weil eben diese Wunscherfüllungstheorie in uns schon sehr aktiv ist. Also wir verfolgen all diese Ziele, Projekte, wir wollen noch das Buch schreiben, wir wollen sehen, wie unsere Kinder größer werden, wir wollen für unsere Kinder da sein, wir wollen noch reisen, wir haben all diese Ideen. Und da hat man dann Angst vor dem Tod, weil er diese Projekte oder die Zielerfüllung zunichte machen kann. Und ich glaube, hier kann es sich einfach lohnen, die Angst vor dem Tod, und das haben bekannte Philosophen wie Martha Nussbaum oder auch Bernard Williams ein bisschen so argumentiert, die Angst vor dem Tod zu schätzen lernen als auch wieder die Gegenseite für eine Art Liebe zum Leben. Also man hat eben all diese Projekte und deswegen hängt man auch am Leben, weil es diese Optionen bietet, sich selbst zu verwirklichen oder Dinge zu lernen. Und insofern man am Leben hängt, ist eben der Tod dann eine Bedrohung, der einem etwas wegnehmen kann. Und dann glaube ich, also mir persönlich hilft es, auch wenn es ein bisschen nach Grußkartenspruch tönt, dennoch hilft es mir dann zu denken, das Leben ist eben auch ein Geschenk und wir fürchten den Tod, weil wir das Leben schätzen. Und dann ist so ein bisschen die Idee oder die Haltung, dass man aus dem Leben das Beste macht, akzeptiert, dass es endlich ist, aber sich eben auch freut, dass man eins geschenkt bekommen hat.
Susanne, vielen Dank für das Gespräch.
Danke euch.
Sie hörten Hinterfragt, den Ethik-Podcast aus dem Institut für Philosophie der Universität Bern. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Feed. Hinterfragt gibt es bei Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.